Liebe Brüder und Schwestern, Johannes den Täufer feiern wir. Wir haben hier in St. Vitus auch eine sehr schöne Gestalt, eine Figur von ihm auf der ersten Säule auf der linken Seite. Da wird er dargestellt, wie die Evangelien von ihm berichten. Ein rauer Geselle, könnte man fast sagen, der dort in Kamelhaar, die barocke Kunst hat ein wenig Gold noch darüber gefasst, aber im Grunde war es doch ein Kamelhaargewand, das er dort trägt. Ernährt, so wird berichtet, habe er sich von Heuschrecken und wildem Honig. Und er wird dargestellt, zum einen mit dem Kreuz, das auf Jesus hinweist, und mit dem Lamm. Er ist der, der Jesus Lamm Gottes genannt hat. Seht, das Lamm Gottes. Wir beten diese Anrufung jedes Mal in der Messe: Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Und so war er mit seinem ganzen Sein, seiner ganzen Berufung, die sein ganzes Streben, sein ganzes Sein in Anspruch genommen hat, der, der auf das Lamm Gottes hingewiesen hat, auf Jesus. Vielleicht kennen Sie das Bildnis des Altares von Grünewald. Es ist ein Altar, der auf der einen Seite die Auferstehung Jesu zeigt, in ganz erstaunlichen Bildern für die damalige Zeit, und auf der anderen Seite Jesus, der gestorben ist, und unter dem Kreuz Maria und, anders als sonst üblich, nicht Johannes, den jüngsten Apostel, der auch der Tradition nach derselbe ist, der das Evangelium von Johannes geschrieben hat, sondern Johannes den Täufer, der dort steht und auf Jesus hinweist. Und Grünewald hat einen unglaublich langen Finger diesem Johannes hingemalt, damit jeder sieht, er weist auf ihn hin. Er war der Hinweisende, der Vorläufer, wie die Bibel ihn nennt, der auf Jesus gezeigt hat. Dieses Bildnis ist für mich umso beeindruckender, als es in einer Kirche steht, die eigentlich eine Hospitalkirche war. Und wie Sie vielleicht wissen, in der damaligen Zeit waren die Hospitäler eigentlich ein riesiger Raum, wie ein Kirchenschiff. Und vorne war der Altar. Das heißt, die Menschen, die dort oft sterbenskrank waren, haben in der Kirche ihren letzten Lebensmonate, Jahre vielleicht verbracht, haben dort jeden Tag die Messe gefeiert und dieses Bildnis angeschaut. Man könnte über dieses Bild vieles sagen, aber ich möchte über Johannes den Täufer sprechen. Er ist also der Hinweisende, der Vorläufer, der aus sich selbst nichts machen möchte, sondern der helfen möchte, dass wir für Jesus vorbereitet sind und ihn empfangen. Und so zieht er dann in die Wüste hinaus. Es ist hier im Evangelium im letzten Satz ganz lapidar gesagt, er lebte in der Wüste. Wohl als er volljährig geworden ist, können wir uns ausmalen, zog er dorthin und lebte dort als Büßer, wie es damals und übrigens bis in unsere Zeit auch immer wieder solche Berufungen gibt. Er lebte dort, um zu beten für die Menschen, die auf Abwegen sind, letztlich für uns alle, im Besonderen für die, die Furchtbares tun. Er lebte dort und hat gebetet und hat sie aufgerufen, umzukehren. Man kann sich fragen, ja, wie kann denn so eine Stimme in der Wüste überhaupt gehört werden, wo es eben wüst und leer ist und kein Mensch dort ist? Sein Ruf muss sich so verbreitet haben, dass dann, wie Jesus seinen Lauf begonnen hat, Scharen von Menschen zu Johannes in die Wüste hinausgezogen sind, vielleicht aufgrund seines Gebetes angezogen waren, und Gott zeigen wollten, Gott sagen wollten, dass sie mit ihm leben wollen. Sie sind diesem Rufe in der Wüste gefolgt, der gesagt hat, kehrt um und bereitet dem Herrn den Weg. Er muss ein ganz erstaunlicher Mensch gewesen sein, der doch so anziehend war, der nicht nur erschreckend war in seinem Reden von, wir kennen die Überlieferung, dass er sagt, dass nur noch kurze Zeit, dann wird der Baum umgehauen, die Axt sei schon an den Baum gelegt, und damit meint er den Menschen, der Unrecht tut. Und gleichzeitig muss er eine unglaubliche Hoffnung ausgestrahlt haben, dass wir bei Gott Gnade finden. Dass er uns zeigt, Gott ist gnädig. Und der Name Johannes, von dem wir im Evangelium hier gehört haben, den seine Mutter ihm geben wollte und der Vater, der erst stumm war und dann widersprechen konnte, bestätigt diesen Namen. Der Name bedeutet nichts anderes, Johannes, Gott ist gnädig. Und das hat er gesagt, das hat er gerufen, das hat er den Menschen mit allem, was er gesagt hat und mit allem, was er getan hat, in Erinnerung rufen wollen, mehr als in Erinnerung. Er wollte sie bewegen, ihr Herz wieder Gott zuzuwenden. Und so will er auch heute uns neu bewegen, dass wir unser Herz Gott zuwenden. Gott gebe es und Gott sei Dank, wenn das nicht schwierig ist. Manches Mal ist es auch schwierig. Bei manchen Themen unseres Lebens fällt es uns vielleicht schwer, Gott hinschauen zu lassen. Und manchmal vielleicht auch haben wir in unserem Leben Zeiten erlebt, wo wir selbst uns vor Gott verschlossen hatten. Und Johannes ruft uns zu, bekehrt euch. Das heißt, wendet euch um auf Gott zu. Öffnet euer Herz für ihn. Und dann schreibt das Evangelium von Lukas heute, ein paar Verse vorher, wir haben sie heute nicht mehr gehört, dass Maria hört, sie wird einen Sohn empfangen, und als Siegel der Glaubwürdigkeit dieser Botschaft des Engels Gabriel an sie, sagt Gabriel, der Erzengel, ihr auch noch, dass ihre Cousine Elisabeth jetzt schon im 6. Monat sei. Daraufhin, heißt es, sei Maria zu Elisabeth übers Bergland von Judäa gelaufen. Man schätzt, 1 bis 3 Tage wird der Weg wohl gedauert haben. Sie ist dorthin gelaufen, weil sie gewusst hat, da ist jemand, der versteht, was ich gerade vom Erzengel Gabriel gehört und vom Herrgott geschenkt bekommen habe. Dass der Sohn Gottes in mir zu leben beginnt. Wem hätte sie sagen können? So läuft sie zu Elisabeth. Und sie läuft auch zu Elisabeth, so können wir uns ausmalen, um ihr zu helfen. Und es heißt dann auch noch, dass Maria ungefähr 3 Monate bei ihr blieb. Das ist der Rest der Schwangerschaft. Maria war also ziemlich sicher in diesem Augenblick bei der Geburt Johannes des Täufers gegenwärtig. So legt uns zumindest Lukas nahe durch seine immer wieder ausdrücklichen Zeitangaben. Maria war wohl da, die ihren Sohn, noch nicht geboren, in sich trägt. Und Johannes wird geboren. Johannes wird wachsen. Er wird einer sein, zu dem die Scharen hinausströmen. Und dann werden manche denken, er sei der Messias. Er sei der, der mit seiner kraftvollen Botschaft und mit diesem scheinbar großen Erfolg seiner Botschaft, der die Herzen des Volkes Israel wieder Gott zuwendet. Und auch untereinander, wie es heißt, die Herzen der Väter wieder den Söhnen und umgekehrt. Sie haben gedacht, Johannes könnte vielleicht der Messias sein. Und dann sagt er selbst, ich bin es nicht wert, ihm auch nur die Sandalen zu öffnen. Dieser Dienst, die Sandalen zu öffnen und anschließend die Füße zu waschen, war ein Dienst, der nicht einmal der Diener, sondern der Sklaven. Und nicht einmal jedes Sklaven, sondern nur des Sklaven, der nicht jüdischer Herkunft war. Der niedrigste der niedrigsten Dienste. Und Johannes sagt, weder diesen Dienst noch die Vorbereitung, nämlich die Schuhe zu lösen, dazu bin ich nicht wert. Für dem gegenüber, der nach mir kommt, auf den er dann kurz darauf hinweisen wird. Seht, das Lamm Gottes. Und dann sagt er dieses erstaunliche Wort, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und damit sagt er ein Wort, was eigentlich ein Wort von uns allen sein könnte. Jesus muss wachsen. Ich muss abnehmen. Damit ist nicht gemeint, dass wir mit aller Gewalt unbedeutend werden sollten, dass wir an sozusagen der Vernichtung unserer selbst arbeiten sollten. Nein, in keiner Weise. Unsere eigene Würde sollen wir achten und uns einsetzen. Aber je mehr wir das doch mit dem Herrgott tun, desto mehr wird uns bewusst, wie begrenzt wir sind und desto mehr staunen wir, wie viel der Herrgott tut. In unserem Leben, manches Mal durch uns, was weit über uns hinausgeht. Und das war diese innere Erfahrung von Johannes dem Täufer, dass er aus sich heraus nicht viel zustande bringt, dass seine Berufung die ist, dem Herrn Jesus den Weg zu bereiten, in der Kraft Gottes, nicht in seiner eigenen, und dass es dann darum geht, dass wir zu Jesus hinfinden und Jesus in uns allen, auch in ihm, immer tiefer lebt. Dieses Abnehmen hat dann für Johannes den Täufer eine ganz dramatische Wende in seinem Leben gebracht. Sie wissen, wie er zu Tode kam. Er wurde von Herodes, übrigens nicht derselbe Herodes, der zur Geburt Jesu regiert hat. Er wurde von dem Herrscher in Galiläa, Herodes, gefangen gesetzt, der immer wieder fasziniert war von ihm. Und weil er doch gegen ihn gesprochen hatte, gegen seine Ehe mit der Frau seines Bruders, hat seine neue Frau dafür gesorgt, dass er zu Tode kommt. Und so war er dort im Kerker mit dem Tode bedroht. Und nicht nur das, sondern auch innerlich zutiefst verwirrt, ob sein Leben, das er eingesetzt hat für Jesus, ein Irrtum war, ob alles umsonst war. Eine geistliche Nacht, so können wir auch sagen, ohne Gleichen hat er durchlebt und versteht jeden von uns, wenn wir innerlich wie im Dunkeln sind, wie verwirrt sind, wie einsam sind. Und er hat sich gefragt, ob Jesus der ist, der da kommen soll, das heißt, ob er den Richtigen angekündigt hat oder ob er Tausende und Abertausende in die Irre geführt hat. Und so lässt er seine Jünger, die immer noch wohl zu Besuch kamen bei ihm im Gefängnis, zu Jesus gehen und ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Er spricht nicht aus oder lässt nicht ausrichten, oder bin ich umsonst gelaufen? Habe ich viele in die Irre geführt? All das schwingt mit in dieser Frage, die Jesus gleich versteht. Und Jesus gibt ihm eine Antwort, die er als Gelehrter ganz im Besonderen versteht. Er sagt ihm nicht einfach nur, ja, ich bin es, sondern er liefert ihm den Beweis, den die Heilige Schrift für den Messias, für das Erkennen des Messias voraussagt, dass Lahme gehen, Blinde sehen und den Armen das Evangelium verkündet wird. Das war das damals allen bekannte Merkmal des Messias. Und Jesus sagt den Fragenden, seht, ihr seht es, berichtet es Johannes. Und so hat Jesus seinen Vetter, seinen Cousin dort im Gefängnis getröstet, er ist nicht umsonst gelaufen. Und als er umgebracht wurde, ist er wohl ganz im Frieden gestorben, so können wir uns ausmalen, hinübergegangen. Sein Grab wird bis heute verehrt. Soweit ich weiß, ist jetzt darüber eine muslimische Moschee gebaut. Sein Grab wird trotzdem weiter verehrt. Und so ist er einer derer, die uns helfen, vielleicht über die Religionen hinweg sogar, umzukehren, unser Herz für den Herrn zu öffnen. Nehmen wir den Ruf dieses Rufers in der Wüste heute an, wenden wir uns Gott zu und vertrauen wir ihm, dass er mit uns ist. Ob wir nun gerade im Leben ein großes Wachstum erleben oder wie Johannes am Ende seines Lebens eine Phase der Trockenheit, ja der Angst und der geistlichen verwirrten Nacht. Vertrauen wir dem Herrn, er soll wachsen in unserem Leben und dann wird er uns helfen, dass in unserem Leben alles immer mehr ihm zugewandt ist und durch seine Gnade aufblüht. Amen.